Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und, was mir besonders gefällt, angewandte intellektuelle Anarchie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 5. September 2025. Ich beginne mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die 60-40-Strategie war jahrzehntelang das Maß aller Dinge der Geldanlage. Ein Portfolio mit 60% Aktien und 40% Obligationen versprach Wachstum und Stabilität. Das war einmal. Die 60-40-Strategie funktioniert nicht mehr. Im Umfeld von tiefen Zinsen, enormer Geldmengenausweitung und explodierenden Staatsschulden sind Obligationen nicht mehr die Lösung, sondern das Problem in der traditionellen Vermögensverwaltung. Sie bieten nach Abzug der Spesen und Steuern kaum noch einen Ertrag. Sollte das Vertrauen in die Solvenz der Staaten weiter erodieren, drohen höhere Verluste als viele denken. Darum tauschen immer mehr Profis ihre Obligationen gegen physisches Gold und Silber ein. So auch die Anlageexperten der Real Unit Schweiz AG, und zwar schon seit über 25 Jahren sehr erfolgreich. Die Edelmetalle der Real Unit werden in Hochsicherheitslagern in der Schweiz und außerhalb des Bankensystems aufbewahrt. Dazu kommen stabile Beteiligungen an mehrheitlich Schweizer Firmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Mit dem Kauf von Aktien der Real Unit Schweiz AG schützen Sie Ihr Erspartes langfristig gegen Inflation, Krisen und eine anfällige Enteignung. Informieren Sie sich auf www.realunit.ch. Ich wiederhole, www.realunit.ch. Ende des Live-Reads. Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die Weltwoche ist die einsame deutsch-schweizer Stimme weit und breit, die sich für das Frühfranzösische einsetzt. Rettet das Frühfranzösisch an unseren Schulen. Wir geben Gegensteuer gegen eine geballte Wand der Ablehnung. Die Abschaffer haben Oberwasser in der Deutschschweiz. Beklemmend schon die Zustimmung, die sie erfahren in der Politik. Ein unheimlicher Konsens, da muss die Weltwoche dagegenhalten, im Zeichen des nationalen Zusammenhalts. Ich weiß, ich bin dafür jetzt ziemlich heftig kritisiert worden, habe zahlreiche Zuschriften erhalten. Vielen herzlichen Dank dafür, auf hohem Niveau. Lehrer, Bildungsexperten, auch Schulleiter schreiben mir mit überzeugenden Darlegungen, warum das Frühfranzösische eine Schnapsidee gewesen sei, warum das nicht funktioniere. Und ein Argument, das mir da begegnet ist, darauf möchte ich ganz kurz eintreten. Mehrere Kritiker haben mir geschrieben, dass an unseren Schulen aufgrund der Zuwanderung bereits ein derartiges Sprachenchaos herrsche, dass wir uns schlicht die zusätzliche Überfrachtung und Überlastung der Kinder mit dem Frühfranzösischen nicht erlauben könnten. Ich sehe diese Probleme. Ich habe natürlich größtes Verständnis und allergrößten Respekt für unsere Lehrer, die die fatale Zuwanderungspolitik unserer Behörden ausbaden müssen. Aber, und jetzt kommt mein Einspruch, die exorbitante Zuwanderung ist kein Argument gegen das Frühfranzösische, sondern gegen die exorbitante Zuwanderung. Und deshalb rufe ich hier alle Lehrer, auch die Linken, die sogenannten linken Pädagogen auf, im Sinne unserer Schulen, versuchen wir die Zuwanderung abzudämpfen. Nicht abzustellen gänzlich. Ich bin kein Gegner der Migration. Ich habe auch Migrationshintergrund. Mein Vater kommt aus dem Kanton St. Gallen. Ich bin jetzt im Kanton Zürich. Der ist auch auf Wanderschaft gegangen. Das sind dann nur noch quantitative Unterschiede, wenn die Strecken etwas länger sind. Nein, ich bin nicht gegen die Migration, aber ich bin gegen die falsche, verantwortungslose, übertriebene Massenzuwanderung, wo man eben zu viele von den Falschen ins Land hineinholt. Und wenn wir jetzt argumentieren und sagen, ja, aufgrund dieser Sprachenverwirrung, dieser babylonischen Situation in unseren Schulen können wir nicht mehr das Frühfranzösische pflegen, ja, dann stimmt doch etwas mit dem Zuwanderungsregiment nicht in diesem Land. Aber das wissen wir ja schon lange, da braucht es keine eine Debatte über das Frühfranzösische. Und ich kann dem Argument einiges abgewinnen, dass ich aus der Westschweiz höre, aus der Romandie. Dort sagt man mir, ja, das Frühfranzösische sei doch eben wichtig, weil die Kinder gerade in der Deutschschweiz, und wir Deutschschweizer sind in der Mehrheit, weil wir dadurch lernen, dass die Kinder dadurch lernen, dass es eben die Schweiz gibt, ein mehrsprachiges Land. Und ich glaube, man muss da auch etwas aus der Mehrheitsperspektive sich verabschieden. Denn aus der Sicht der Romans, der Minderheit, ist eben dieses schnöde Streichen des Französischen ein anti-eidgenössischer Akt sozusagen. Die Arroganz der Mehrheit, der überlegenen Sprachgruppe, der zahlenmäßig überlegenen Sprachgruppe. Und in Zeiten, in denen eben viele Institutionen des nationalen Zusammenhalts zerfallen, zum Beispiel die Schweizer Armee, aber auch andere Dinge, ist es meines Erachtens sehr überlegenswert, noch einmal darüber nachzudenken, ob das wirklich eine gute Idee ist, das Frühfranzösische zu streichen. Mit meiner Frau habe ich auch schon darüber diskutiert. Sie ist eine Kritikerin des Frühfranzösischen. Sie sagt, die Kinder müssten viel mehr rechnen. Das wäre wichtiger. Da bin ich auch dafür, warum nicht mehr rechnen, aber gleichzeitig das Sprachliche auch noch unterbringen. Sie sehen, meine Damen und Herren, ich ringe da auch mit den Kritikern und mit den entsprechenden Zuschriften, die ich erhalten habe, möchte sie aber ermuntern, da weiterzumachen. Die Themen des Tages, zuerst aber noch eine kleine extemporierende Seitenthematik, die ich hier einspielen möchte. Ich lese ja ziemlich viel, eklektisch, schaue da in unterschiedliche Bücher hinein, nur um Ihnen hier einen kleinen Begriff zu geben. Martin Walser über Rechtfertigung, eine Versuchung, ein ganz tolles Buch, das ich mir jetzt noch einmal neu bestellt habe, um es zu verschenken. Ein fantastischer Essay des deutschen Schriftstellers, vor kurzem verstorben, über Rechtfertigung, und zwar im theologischen Sinne. Walser befasst sich da unter anderem mit der Theologie Karl Barths, aber auch mit Nietzsche und sehr intensiv mit der Frage, wie Menschen eben sich rechtfertigen, sozusagen ihre Existenz als moralisch gerechtfertigt betrachten. Und da ist ja nach der christlichen Lehre ist es unmöglich, sich selber zu rechtfertigen. Und Martin Walser, den ich sehr geschätzt habe als Autor und auch als Denker, wendet sich hier auch gegen etwas, was mir immer wieder negativ ins Auge springt, gegen diese eben moralisierende Haltung der Selbstrechtfertigung. Dann haben wir ein Buch hier, auf das ich mich sehr freue zu lesen, Deep in a Dream, The Long Night of Chet Baker von James Gavin. Chet Baker, dieser gottgleich aussehende Wahnsinnstrompeter, der in den 50er Jahren wie eine Supernova aufgestiegen ist, aber dann so viele Drogen in sich hineingepumpt hat, dass er am Ende seines Lebens dann so daherkam, eine traurige Existenz, im Alter von 59 Jahren gestorben, ein interessanter Musiker an der Schnittstelle zwischen Genie und Wahnsinn. Das Buch aber, das ich Ihnen hier etwas näher vorstellen wollte, beziehungsweise das mich im Moment beschäftigt, ich habe es geschenkt bekommen von einer sehr guten Freundin, ist von John Updike. Rogers Version von John Updike. John Updike galt Zeit seines Lebens, er ist in den 2000er Jahren gestorben, wir haben ihn noch interviewen können in der Weltwoche, Dennis Scheck damals, ein wunderschönes Gespräch mit John Updike. Er war der Superstar der amerikanischen Literatur, unglaublich virtuos, unglaublich gelehrt, ein Experte in Kunst, Literaturgeschichte, brillant und sprachlich anspruchsvoll. Also man muss sehr gut Englisch können, um seine Bücher zu verstehen. Und John Updike gilt als der Nummer 1 Chronist des amerikanischen Mittelstandes. Er hat mehrere Buchreihen, Sequenzen, Serien könnte man sagen, geschrieben. Allem voran seine Rabbit-Reihe, Rabbit Run, Rabbit Redux und so weiter. Die Lebensgeschichte eines Amerikaners im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Und Rogers Version ist auch interessant, weil dort das theologische Thema, das ich schon angesprochen habe, eine Rolle spielt. Für mich sind viele politische Fragen theologische Fragen, denn so wie man sich das Politische hier zurechtlegt, auch die Begriffe, die wir anwenden, die moralischen Vorstellungen, sind sehr stark religiös geprägt, auch wenn wir uns selber dann als nicht mehr religiös verstehen. Und hier in diesem Buch geht es um einen Theologieprofessor, eben den Roger. Und dieser Roger lernt eines Tages einen Computerwissenschaftler, einen Studenten kennen, einen Frömmler, würde man sagen, einen evangelikalen, sehr gläubigen, weit gläubigeren Gläubigen als da der Theologieprofessor. Er lernt ihn kennen und dieser Computerwissenschaftler und Physiker versucht dann dem Theologieprofessor zu erklären, dass es jetzt den physikalischen Gottesbeweis gebe. Und das wird also in einer Sprache hochvirtuos eingeflogen, aber die eigentliche Story kommt dann später, als die Frau des Theologieprofessors eine außereheliche Affäre mit ausgerechnet diesem Studenten eingeht, der eben dem Hauptprotagonisten, dem Theologieprofessor, schon von Anbeginn auf die Nerven geht. Er wird dann zu seinem Nebenbuhler, also eine typische John Updike-Geschichte. Virtuos erzählt, allerdings, und das wäre meine Frage auch an Sie, an die Literaturinteressierten unter Ihnen, ich habe den Eindruck, John Updike bei all seinem Können wird doch als möglicherweise überschätzter Schriftsteller in die Geschichte eingehen. Ich glaube nicht, dass er sich da im Pantheon der Klassiker wird halten können. Aber diese Frage richtet sich jetzt etwas an die Anglisten und die Kenner, die Literaturkenner unter Ihnen. Was halten Sie von John Updike? Ist mein Urteil zu hart? Ich lese mit großem Vergnügen dieses Buch und man lernt auch sehr viel, weil das sind Texte, die gesättigt sind mit Fachwissen. Aber John Updike, wird er den Test der Zeit, den Härtetest der Zeit bestehen? Wir werden sehen. Jetzt aber zu den Schweizer Themen, die wir abhandeln müssen. Ueli Maurer in der Dauerkritik. Das ist eine völlig bizarre Diskussion, die jetzt läuft, um den Besuch des Ex-Bundesrats an den 80-Jahr-Feierlichkeiten zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs in China. Und jetzt haben sie auch noch den Professor an der Uni Basel gebracht, den Ralf Weber, der schreibt und sagt, Maurer habe den Chinesen einen gewaltigen Propagandaerfolg beschert. Also die allgemeine Stoßrichtung der Berichterstattung ist so, als ob die Chinesen neuerdings der Todfeind der Schweiz wären. Als ob wir da in eine Konfrontation hineingehen müssten. Und das ist eben auch wieder dieser Moralismus, diese Überheblichkeit, die sich da breit macht. Was soll diese Debatte, auch im Tagesanzeiger? Ist das ein Skandal, dass er an der Militärparade in Peking als Zuschauer teilnimmt? Sind wir eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Ist hier überhaupt keine Realpolitik mehr zu sehen? Und ich sage, wenn Sie die Linken, dass die das so betrachten, das ist für mich entschuldigt, das ist klar, die sehen das einfach so. Aber was für mich irritierend ist, das sind eben die woken Konservativen, das sind die Neokonservativen, diese moralisierenden Konservativen, diese konservativen Frömmler, die eben auch die ganze Zeit, auch in der Schweiz, sich über die Neutralität erheben, die Russland da herabsetzen, China, die quasi mit diesem amerikanischen kulturkämpferischen Vokabular die Verteidigung des Westens sich auf die Fahne geschrieben haben, ohne jemals in einen Ernstkampf steigen zu müssen. Es kämpft sich's natürlich ungeniert, wenn man selber gar nie eingezogen wird. Jetzt in freier Abwandlung des Bonmots von Wilhelm Busch. Also hochbizarr, wie da Ueli Maurer durch den Kakao gezogen wird. An diesem Gipfel in Peking ist übrigens ein unbeobachtetes Gespräch weitergelaufen zwischen Putin und Xi Jinping. Hochinteressant, wie diese beiden Autokraten sich unterhalten haben. Putin sagt zu Xi Jinping, es sei hochinteressant, das ist also tatsächlich bestätigt, lief einfach weiter, die waren sich nicht bewusst, dass das noch aufgezeichnet wird. Putin sagt zu Xi Jinping, ja du, es gibt jetzt ja schon unglaubliche lebensverlängernde Maßnahmen. Man kann ja, während man älter wird, gleichzeitig immer jünger werden, indem man sich laufend die inneren Organe auswechselt, mal eine Niere, mal eine Leber, dann das Herz und so weiter. Und Xi Jinping antwortet, ja, ja, es sei technologisch möglich, 150 Jahre alt zu werden. Also wir sehen, diese einsamen Alleinherrscher arbeiten jetzt an lebensverlängernden Maßnahmen. Wenn man die Macht einmal gepackt hat, lässt man sie nicht mehr los. Und am Schluss existieren die beiden dann vielleicht noch in einem Reagenzglas, werden dann aber doch immer noch ihre Befehle abgeben. Hochinteressant, die Obsessionen dieser Autokraten, dieser Herrscher. Alien Earth habe ich mir noch aufgeschrieben hier. Alien Earth, das ist eine neue Serie, die auf Disney zu sehen ist. Alien Earth, eine Adaption der Alien-Filme, Ridley Scott mit dem Monster kreiert vom Schweizer H.R. Giger. Wir haben ihn mit der Weltwoche noch besucht, vor einigen Jahren, kurz vor seinem Tod in Oerlikon, hoch beeindruckend. Und jetzt diese Streaming-Variante, meines Erachtens brillant gemacht, hochintelligent. Natürlich spielen da auch moderne Themen hinein, zum Beispiel die künstliche Intelligenz, die Roboterintelligenz und daher die Frage, ab wann ist eine Maschine und kann eine Maschine menschliche Züge haben? Das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Am Mittwochabend war im Hotel Marriott in Zürich unser Talk mit der AfD-Co-Chefin Alice Weidel. Volles Haus. Wir mussten leider aus Sicherheitsgründen noch einen zweiten Saal bespielen mit Direktübertragung. Und soweit ich beurteilen kann, große Begeisterung und auch intensive Anteilnahme des Publikums an unserer Diskussion. Wir werden das demnächst aufschalten hier auf diesem Kanal. Da können Sie sich das näher anschauen. Und für mich ein paar Dinge interessant. Zuerst einmal unglaublich, was diese Alice Weidel alles durchmachen muss als AfD-Co-Chefin in Deutschland. Ich meine, das ist ja nicht mehr normal, was dort abgeht, auch an Anfeindungen. Ich habe sie darauf angesprochen, habe sie aber auch kritisch darauf angesprochen, ob es denn in der AfD diese schummrigen Elemente gibt, was sie dazu sagt, ob sie einem Eintrittswilligen da die Hand ins Feuer legen kann für die Partei oder ob sie manchmal selber unheimlich wird. Und sie hat sich da sehr beherzt für ihre Partei ins Zeug gelegt, aber schon jetzt aus Schweizer Sicht betrachtet, das ist wirklich ungesund, wie da in Deutschland jetzt diese Partei angefeindet wird. Auch wenn man sagen muss, dass Alice Weidel ja in ihren Reden auch ziemlich hart zupackt, aber das, was umgekehrt da zurückkommt, auch an Diskriminierungen, Ausgrenzungen, Anfeindungen, es ist ja für eine Alice Weidel gar nicht mehr möglich, sich in Deutschland frei zu bewegen. Das ist ausgeschlossen. Und da sieht man einfach einmal mehr, Deutschland ist noch eine junge Demokratie. Man kommt noch nicht so richtig mit der Renaissance einer Opposition zurecht. Da muss man noch einen Lernprozess durchmachen. Frau Weidel hat vieles gesagt, unter anderem auch dies, dass aus ihrer Sicht die AfD Deutschlands letzte Chance sei, um das Ruder noch einmal herumzureißen. Wir haben auch über Themen gesprochen, wie zum Beispiel EU-Austritt. Möchte die AfD aus der EU austreten? Was ist da ihre Position? Wie sieht man die NATO, NATO-Austritt in der aktuellen Situation? Wie beurteilt sie den Ukraine-Krieg, die ganze geopolitische Lage? Was bedeutet es, dass der amerikanische Vizepräsident sich dermaßen für die AfD ausgesprochen hat? Würden die Amerikaner einschreiten? Sollte es zu einem Verbotsverfahren gegen diese Partei kommen? Das demnächst auf diesem Sender. In Frankreich hängt die Regierung in den Seilen. Möglicherweise kommt es bald zu Neuwahlen. Ich glaube, am Montag findet da die Misstrauensabstimmung statt. Bundesrat Rösti setzt sich für die Zurückdrängung oder möchte erschweren die Einführung des Tempos 30 in Schweizer Städten und in der Schweiz ganz generell. Also er setzt sich für die freie Mobilität der Autofahrer ein und Martin Pfister, der Wehrminister, ist im Drohnenunterholz gezwungen, ein weiteres Projekt da zu redimensionieren. Aus der FDP hören wir, dass Nicolas Rimoldi der umtriebige Maßnahmenkritiker aus der Corona-Zeit nicht mehr in seine frühere Partei zurückkehren darf. Rimoldi war einmal Vizepräsident der FDP Luzern. Jetzt wollte er zurück in die FDP, um als Präsident zu kandidieren. Das wurde abgeschmettert und Rimoldi kommentiert, dass dies sei nun der endgültige Beweis, dass die FDP keine liberale Partei mehr sei. Ja, das Selbstvertrauen hier des ehemaligen Jungfreisinnigen durchaus bemerkenswert. Meine Damen und Herren, das war's in aller Kürze. Die schweizerische Ausgabe der Weltwoche. Ich melde mich gleich zurück mit den internationalen Nachrichten. Bleiben Sie dran. Ihnen einen schönen Tag und ein wunderschönes Wochenende.